Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Also ich glaube, überhaupt der Begriff Vielfalt, der wird so ein magischer Begriff für viele zukünftige Entwicklungen werden.
Was bringt die Zukunft? Welche Trends der Vergangenheit werden weiter bestehen, sich verstärken? Wohin geht die Reise? Eines vorweg, Vielfalt und Individualität werden eine große Rolle spielen. Universitätsprofessor Dr. Reinhold Popp ist einer der wenigen Hochschullehrer im deutschsprachigen Raum, der sich systematisch mit zukunftsorientierter Forschung befasst. Er leitet das Institute for Future Research in Human Sciences an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Reinhold Popp ist von Vorarlberg Bewegt für einen Vortrag eingeladen worden, der dann Corona-bedingt doch nicht stattgefunden hat. Dafür spricht er jetzt in Fokus.
Die klugen und wissenschaftlich fundierten Zukunftsforscher wissen, dass man nicht sagen kann, wie die Zukunft wirklich wird. Diejenigen, die wenig Ahnung haben, die probieren es ja wirklich und sagen, ja, so wird sie. Und wir, die wir aber eher so aus dem seriösen Bereich der Wissenschaft kommen, wir sagen natürlich, kann man nicht vorhersagen, wie es wirklich wird. Aber wir sollten ja nicht ganz vergessen, dass Zukunft eines der wichtigsten Themen der Gegenwart ist. Also ein amerikanischer Sozialpsychologe, gewisser Roy Baumeister, hat das ja in einem sehr langen Beobachtungszeitraum dargestellt, bei vielen, vielen Leuten, die er untersucht hat, dass die Menschen viel öfter an die Zukunft denken als an die Vergangenheit. Und wenn wir uns Ziele basteln, dann basteln wir letztlich ein Stück an der Zukunft. Und dazu gehört natürlich auch eine Grundannahme, wie ich persönlich jetzt im Alltag glaube oder meine, dass sich die Zukunft entwickelt. Also insofern lohnt es sich, auch durchaus wissenschaftlich auf diese Frage zuzugehen. Wir sagen ja immer eigentlich nicht wahrscheinlich zu dem, was wir aussagen, sondern plausibel. Gut argumentiert, gut durchdacht, möglichst mit guten wissenschaftlichen Theorien unterfüttert aussagt. Ja. Und wenn man das nimmt, dann lohnt sich die wissenschaftliche Beschäftigung mit Zukunft. Aber man sollte sich nicht erwarten, dass man dann weiß, wie es wirklich ist. Die Überraschung ist eigentlich zumindest, ja, kann man sagen, der Normalfall. Zumindest nach ein paar Jahren. Und dann gibt es natürlich, und das macht der Zukunftsforschung abgesehen vom Begriff Probleme, dass es natürlich schon eine Reihe von Leuten gibt, die sich überhaupt nicht bemühen, das Thema Zukunftsforschung mit der Forschung zu verknüpfen, sondern die halt so einfach irgendwas prognostizieren aus dem hohlen Bauch oder im Auftrag von Unternehmen oder von politischen Gruppierungen und dann eben sagen, das wird die Zukunft sein. Das ist aber wie durch Zufall das, was im Leitbild eines Unternehmens steht oder im Programm einer politischen Partei. Und das ist natürlich nicht das, was man in der seriösen Forschung bevorzugt.
Aber wie kommen Sie jetzt tatsächlich auf Trends, die Sie uns jetzt später noch ein bisschen vorstellen werden?
Es ist ja so, dass gute Forschung nicht nur gute Methoden hat, sondern auch gute Theorien. Das ist ja vielleicht eigentlich noch wichtiger als die Methode. Also jeder Forscher und jede Forscherin hat ja jetzt über den Gegenstand, den man beforscht, ein bestimmtes Repertoire an Theorien, an gut untersuchten, von vielen Kolleginnen und Kollegen geteilten Ansatz, mit dem man sehr viel erklären oder verstehen kann. In dieser Disziplin der Zukunftsforschung ist ähnlich wie in der Geschichtswissenschaft, sind Aussagen nur möglich, wenn man interdisziplinär an die Dinge herangeht. Das heißt also, viele disziplinäre Zusammenhänge, Medizin, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und so weiter, versucht zusammenzupacken. Und das geht in aller Regel nicht mit einem einzigen Forscherhirn sozusagen. Also die Universalgenies, die sind schon längst im Jenseits, sondern es geht eigentlich nur mit interdisziplinären Teams.
Zukunftsforschung funktioniert nicht ohne die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Trends herauszuschälen ist komplizierter, als man glaubt. Eine intensive Beschäftigung mit vielen Forschungsbereichen und Spezialisten ist dafür nötig, sagt Reinhold Popp.
Herr Dr. Popp, können Sie uns einmal vielleicht 5, 6 Trends aufzählen? Ganz kurz, was wird kommen? Was wird uns in Zukunft beschäftigen?
Naja, da möchte ich vielleicht gleich dazu sagen, ich kann das natürlich versuchen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es ad hoc schaffe, zu jedem Trend einen Gegentrend dazu zu benennen. Weil das ist nämlich das Wichtige bei diesen Dingen. Also wir haben ja gerade diese Trendgurus oder Megatrendgurus, die kommen ja dauernd mit 5 oder 6 Megatrends daher und sagen, okay, das ist es. Zum Beispiel Digitalisierung. So. Klar, es gibt
wenig überraschend
Digitalisierung. Die Digitalisierung ist im Prinzip die modernste oder neueste Ausprägungsform eines Trends, den wir schon sehr lang haben, nämlich Technisierung, mit Technisierung verbunden Automatisierung. Und das wird sich natürlich in der Zukunft fortsetzen und vielleicht kommt dann noch einmal irgendwas anderes, nämlich statt Digitalisierung so quasi die Quantenlogik sozusagen bei den Rechenprozessen, was dann noch wichtiger wird oder zumindest für bestimmte Lösungen wichtiger wird. Ja, und so gesehen, glaube ich, ist das ein Trend. Wir haben seit 30, 35 Jahren die Digitalisierung in vielfältigen Ausprägungsformen in unserer Gesellschaft. Ich spreche immer gern von digitaler Evolution. Wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der über längere Zeit geht, den man auch bewältigen kann, wo man dann auch Gegentrends sehen kann, zum Beispiel bei der Digitalisierung, diesen Gegentrend, den Wildwuchs der Digitalisierung auch dort und da zu begrenzen. Dann wird es halt wie bei jeder Entwicklung auch bisher so gehen, dass man halt sagt, naja, man wird dann halt irgendwann nicht mehr akzeptieren, dass das Werbeplattformen sind, sondern wird halt sagen, die behandeln wir so wie den ORF, die behandeln wir so wie eine Tageszeitung. Und wer halt seine Meinung sagen will, der soll das bitte in der Demokratie tun und oft und laut und das ist total okay. Aber man kann halt nicht jemanden als Trottel oder als widerlich bezeichnen oder gar mit Mord bedrohen oder sowas. Das kann man schon, aber es ist halt verboten. Ja? Und so gesehen, glaube ich, wird sich das als Gegentrend auch abzeichnen, dass man eben sozusagen diesen anarchistischen Wildwuchs in diesem Bereich eben über Rechtsnormen, über politische Entscheidungen ein Stück einbremst, eingrenzt. Oder auch der große Bereich Globalisierung. Da gab es ja dann immer die Diskussion, ja, wir sind mitten in einem Megatrend Globalisierung. Auf einmal sehen wir, gibt's Menschen, die sagen, das ist mir alles zu weit und zu wenig Grenzen, ich brauche meine Grenzen. Und auf einmal gibt's eine Renaissance so quasi des Nationalstaats und eine Einschränkung der Handelsbewegungen auf dieser Welt. Das wird sich wahrscheinlich schon wieder einpendeln. Ja, aber ich kann mit dem Begriff, wenn ich sage nur Digitalisierung oder Globalisierung, dann muss ich immer dazu sagen, ja, was ist das, was meine ich damit? Ja, und dann sich überlegen, und gibt es auch Trends oder Bewegungen, die dagegen sprechen? Und die sind auch nicht besser oder schlechter, nur sie sind halt Bewegungen. Und jetzt muss ich sozusagen Einschätzungen über die Zukunftsentwicklung in dieser Dynamik des Wandels machen. Also mir überlegen, wie stark wird jetzt der Einfluss der Gegentrends sein? Wie stark wird der Einfluss der Haupttrends sein? Und wie werden diese Trends, die es so gibt, überhaupt miteinander oder gegeneinander sich verschränken? Dann kommt natürlich noch der Trend, dieser Bereich der Individualisierung. Das ist schon ein jetzt eigentlich seit der Aufklärung laufender Trend, der immer größere Bevölkerungsgruppen betrifft. Manche sagen, das ist alles vom Teufel und muss weg und wir brauchen eigentlich wieder die große Herrschaft der Religion oder die Herrschaft des Herrschers oder Führers oder so irgendwie. Und das sind Dinge, glaube ich, die wir eben auch hier wieder sehen. Individualisierung, das ist ein Megatrend. Man kann aber auch sagen, und was gibt es an Gegenbewegungen? Und auch hier wieder auf einmal sehen, es gibt eine Dynamik des Wandels. Und das ist eigentlich das Spannende. Das hat vor 100 Jahren der erste große soziologische Denker, ein gewisser Herr Ogburn, hat das als Social Change bezeichnet, also den sozialen Wandel. Und das ist etwas, worüber man diskutieren sollte, mehr als über dieses reine Megatrend-Gerede sozusagen.
In welche Richtung geht's denn jetzt da?
Die Seriösen in diesem Sektor werden sich wahrscheinlich nicht festlegen und sagen, so kommt's, sondern sie werden argumentieren, werden sagen, so, das haben wir jetzt, diese Entwicklung haben wir, diese Gegenentwicklung haben wir auch.
Es gibt Menschen, die sagen, gerade in dieser Corona-Krise, da wollen die Menschen wieder starke Persönlichkeiten vorne dran haben, so Führerpersönlichkeiten, die sagen, so wird's gemacht und keine Widerrede.
Ich glaube, wir sehen gerade an den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten ganz gut Trends und Gegentrends. Also es wird wahrscheinlich 30-40% der Bevölkerung geben, die sagen, wir sind jetzt in den letzten Jahren von vielen Entwicklungen so enttäuscht, dass wir dem Erstbesten, der uns alles verspricht, glauben sozusagen. Außerdem wollen wir einen Führer. Also so gesehen, glaube ich, gibt es diesen Trend und das ist ein mächtiger Trend. Aber jetzt daraus abzuleiten, dass es auf der ganzen Welt eine große Sehnsucht nach solchen Führern gibt, das kann ich nicht sehen. Aber es gibt eben auch diese Dynamik in der Gesellschaft. Es gibt diejenigen, die mehr Demokratie wollen und es gibt diejenigen, die eben sozusagen autoritäre Führer wollen. Ja, und in vielen dieser Länder, muss man ja auch sagen, in denen es halt jetzt sehr autoritäre Tendenzen gibt, hat es halt auch nie so etwas wie eine wirklich entwickelte Demokratie gegeben. Wenn man eben sagt, zum Beispiel der Erdogan, ja, in der Türkei, wieder ein Land, wo die Demokratie ausgestorben ist, nur so großartig war dort die demokratische Entwicklung ja nie.
Jetzt möchte ich doch noch auf einen Trend auch eingehen, der immer wieder beschrieben wird. Was sehen Sie da? Wie werden sich die Partnerschaften zwischen Mann und Frau verändern oder in der Familie? Mhm. Dieses klassische Bild, er ist der Hauptverdiener, sie arbeitet zu und betreut die Kinder. Was sehen Sie da?
Wenn wir hier wieder die Geschichte anschauen und nicht nur 5-6 Jahre zurückschauen, sondern mehrere Jahrzehnte zurückschauen, dann wird man ja eine Veränderung erkennen, die das Wort Gleichberechtigung, wenn man da den Rechtsteil rausnimmt, dann ist das ja eine Veränderung, die sich noch vor 50, 60 Jahren nur wenige Leute vorstellen haben können. Ja? Wo man sozusagen noch den Haushaltsvorstand hatte, der wirklich über vieles entscheiden durfte. Noch in meiner Kinder- und Jugendzeit hätte mein Vater, als meine Mutter berufstätig werden wollte, sagen können, nein, das unterschreibe ich dir nicht. Er hat es eh unterschrieben, weil das bei uns eher ein Diskursprozess war. Aber jetzt rein rechtlich betrachtet, hätte meine Mutter nicht arbeiten gehen können.
Ohne die Zustimmung.
Ohne seine Zustimmung. Dann muss man ja aus heutiger Sicht, wenn man das heute Jugendlichen erzählt, dann sage ich, aus welcher Zeit kommst du? Und dann sage ich immer, es war nicht Napoleon-Zeit, sondern es war in meiner Lebenszeit. Das können sich viele nicht vorstellen. Und daran sieht man eben, wie sich doch viele Dinge auch verändert haben. Und noch sehr dynamisch der ganze Bildungssektor. Also noch vor wenigen Jahrzehnten hatten sie vielleicht eine Handvoll junge Frauen, die eine Reifeprüfung abgeschlossen haben, die erst recht, die ein Universitätsstudium hatten. Heute haben sie die Mehrheit der Universitätsabsolventen im weiblichen Bereich. Ja. Und die haben noch dazu, wenn man Noten halt auf Noten überhaupt was gibt, noch dazu die besseren Beurteilungen. Große Ausnahme Technik eben. Und das, glaube ich, sind Entwicklungen, die jetzt wieder mit einer gewissen Zeitverzögerung am Arbeitsmarkt landen werden. Denn es ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der oder die jetzt über viele, viele Jahre eine gute Bildungslaufbahn hingelegt hat, viel kann, viel weiß, dann sagt, okay, das will ich aber jetzt überhaupt nicht beruflich umsetzen. Und dann kommen natürlich noch so Fragen dazu, die uns ja auch schon lang beschäftigen, eben diese Unterschiede in den finanziellen Einstufungen, die ja in den meisten Berufen, nicht in allen, aber in den meisten Berufen auch gelten. Da würde ich sagen, sehe ich schon einen Trend, der sich langsam, vielleicht aus der Sicht vieler, aus meiner Sicht zu langsam, fortsetzen wird. Aber es wird sozusagen keinen revolutionären Sprung geben, weil die Strukturen auch in diesem Bereich sehr eingespielt sind.
Aber sehen Sie, dass die Work-Life-Balance auch bei den Männern ein stärkeres Thema wird?
Man hat ein Schweizer Arbeitspsychologe, hat den Begriff erfunden, Life-Domain-Balance, also sich sozusagen eine Balance herzustellen zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen. Darum, glaube ich, wird es auch in der Zukunft stark gehen, also nicht nur Arbeit und eben Familie, wie es dann oft auch in der Politik nur diskutiert wird, also Arbeit und Familie zusammenzubringen, sondern durchaus Beruf und den großen Rest des Lebens. Das kann auch Freizeit sein, es kann auch Eigenzeit sein, die man für sich haben will. Und da haben wir jetzt schon viel erreicht. Wie gesagt, nur 10% des gesamten Lebens ist Arbeitszeit. Aber das wird noch ein riesiges Stück sich entwickeln zugunsten dieser restlichen Zeit. Und das werden Frauen und Männer sich wünschen, dass sie hier mehr Freiraum für sich, für ihre Familien, für ihre Partnerschaften haben. Und auch im Bereich der Partnerschaften sieht man ja, gibt es ja auch diesen Trend zur Vielfalt, was ja auch was Schönes ist, zumindest halt aus der Sicht der eher liberal denkenden Menschen. Manche halten das auch für eine teuflische Entwicklung, aber ich denke, es ist schön. Also auch hier wieder Vielfalt.
Und die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wird weitergehen in kleinen Schritten.
Glaube schon.
Was also zum Beispiel auch die Bezahlung betrifft und so?
Naja, es wird nichts kommen. Also Zukunft kommt eben nicht. Das ist ja das Problem für diejenigen, die sagen, okay, ich setze mich hin und warte jetzt mal, was mir die Zukunft bringt. Sondern das wird dann kommen, wenn so wie bisher genügend politische Power da ist, die diese Gruppen, die was wollen, auch auf die Waage bringen.
Oder die genügend Frauen, die das einfordern.
Ja, das meine ich mit politischer Power. Also die eben dann sagen, okay, ich lasse mir das nicht mehr bieten, ich will auch Karriereentwicklungen hinkriegen, wenn man das will. Das ist ja auch, das kann ja nicht jetzt und will auch gar nicht jeder Chef oder Chefin werden. Aber wenn man das will, dann muss man zumindest genauso viele Chancen haben wie die Männer als Frau. Das ist ja völlig klar. Und so gesehen wird das wahrscheinlich in vielleicht 2-3 Jahrzehnten auch eine gewisse Selbstverständlichkeit sein, so wie es heute eben nicht mehr, also wenn Sie dann vielleicht in 30-40 Jahren einem Jugendlichen erzählen, da hat es einmal eine Zeit gegeben, da konnten Frauen fast keine Karriere machen, dann werden die sagen, komisch, wann war denn das? Bei Caesar, Napoleon oder wann immer? Und dann sagen sie, nein, das habe ich noch in meiner Lebenszeit erlebt. So wie ich sagen kann, ich habe noch in meiner Lebenszeit mitgekriegt, dass Frauen den Mann fragen mussten, ob sie überhaupt berufstätig werden dürfen.
Bleiben wir beim Thema Gesundheit, das Sie angesprochen haben. Was kommt da auf uns zu? Und wie haben Sie diese Trends sozusagen herauskristallisiert, herausgeschält?
Naja, wenn wir uns jetzt mit der Frage der Gesundheit beschäftigen, dann müssen wir natürlich zuerst einmal sagen, was verstehen wir überhaupt unter Gesundheit? Und wenn man die Menschen auf der Straße fragt, sagt, was ist Gesundheit, sagen die meisten, naja, dass ich halt nicht krank bin. Ja? Und das ist einmal sozusagen als erster Zugang auch nicht völlig falsch. Aber, dass ich nicht krank werde, hat sozusagen viele Voraussetzungen. Ja? Also wenn ich es jetzt mal unterteile, grob vielleicht in individuelle Faktoren, dann geht es einmal, wie wir alle wissen, darum, dass es halt nicht so schlecht ist, sich halbwegs gesund zu ernähren. Das ist schon einmal ein Riesending. Ja. Dann natürlich das, was man so neumodisch mit Resilienz bezeichnet. Also wie bin ich imstande, von der Kinderzeit bis ins hohe Alter, mit widrigen Umständen, und die treten ja immer auf, irgendwie produktiv zurechtzukommen. Ja? Oder eben auch der Lebensstandard. Habe ich genug Ressourcen, finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um mir halt auch vieles besorgen und leisten zu können, was man auch braucht, um sozusagen ein gesundes Leben zu gestalten. Also Lebensqualität und Lebensstandard sind viel, viel enger miteinander verbunden, als man vielfach glaubt. Naja, und dann natürlich der ganze Bereich Umwelt, gesunde Gemeinde etwa oder auch gesundes Wohnen, ein gesundes Land, in dem man lebt und natürlich Bewegung. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann habe ich schon viele Faktoren. Dann muss ich sozusagen für die Bewegung mit Sportexperten reden, für andere Aspekte mit Gesundheitswissenschaftlern, für wieder andere mit Ärzten, für wieder andere mit Soziologen, für wieder andere mit Psychologen und so weiter. Weil die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit, die darf ja auch nicht unterschätzt werden. Und dann sehen wir, dass die Aussage, naja, nur halt nicht krank sein, ist schon richtig, nur nicht krank sein heißt eben vieles. Einiges davon habe ich angedeutet. Wenn man jetzt sagt Österreich, dann reden wir nicht mehr nur über das Individuum, sondern dann reden wir da über rund 8 Millionen Menschen, reden wir über Institutionen, nicht nur über Individuen, sondern auch Institutionen. Und das kommt natürlich im Hinblick auf die Zukunft der Gesundheit noch dazu, dass man sich dann sehr genau anschaut, wie sind nun die Rahmenbedingungen für dieses individuelle Gesundheitsleben, wenn man so will. Ja? Und wenn man sich das genauer anschaut, dann haben wir natürlich, also jeder, der und jede, die in diesem Lande auf die Welt kommt, kann natürlich unter anderem auch im Hinblick auf die gesundheitsbezogenen Rahmenbedingungen sich schon einmal über 2, 3 Asse im Kartenspiel freuen. Wenn man Ernährung etwa nimmt, haben wir die Möglichkeit, wenn wir das wollen, unter vielen, vielen gesunden Lebensmitteln auszusuchen. Wenn wir die ökologischen Rahmenbedingungen anschauen, gut, gibt es noch Luft nach oben, da könnte manches besser sein, aber wir sind trotzdem alles in allem vergleichsweise mit anderen Teilen der Welt betrachtet in einer relativ guten Situation. Lebensstandard, ökonomische Rahmenbedingungen, auch wieder gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man noch verbessern kann, aber auch eigentlich Top 10 zumindest der reichsten Länder der Welt. Da sind wir auch wieder dabei, ist auch nicht so schlecht. Und wenn man jetzt etwa Bewegungsangebote ansieht, dann ist das auch ein Land mit einer unglaublichen Infrastruktur. Also hier etwa Vorarlberg, wo ich Kontakt habe mit interessanten Institutionen, wie etwa Vorarlberg bewegt oder auch vielen Sportorganisationen, dann sieht man hier doch sehr deutlich, wie schön hier vieles gestaltet ist, dass ich meine individuellen Entscheidungen in diesen Rahmenbedingungen auch gut treffen kann. Und das ist jetzt eine spannende Überlegung für die Zukunft, wenn ich mir jetzt anschaue, wie haben sich diese Dinge entwickelt. Also historische Aspekte immer ganz wichtig. Ich sage immer so salopp, Herkunft und Zukunft gehört unglaublich stark zusammen. Wenn man das nicht zusammen denkt, dann macht man einen Denkfehler. Also wenn wir jetzt bei dem etwa Bewegungsangeboten bleiben, wenn man sich da anschaut, wie sich hier die Dinge in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Also alles das, was so im Bereich präventives Sportangebot etwa da ist, vorbeugend sozusagen, dann hat sich hier unglaublich viel entwickelt. Das heißt, wir haben hier eine Entwicklungsdynamik, die wirklich schön dynamisch nach oben geht. Also Sie haben Spielplätze, Sie haben für alle möglichen Ballspielmöglichkeiten alles da. Sie haben Hallenbäder, Sie haben Freibäder, Sie haben ausgebaute Wanderwege. Und jetzt könnte man die Liste, wenn man Zeit hätte, ungefähr noch 10 Minuten lang fortsetzen. Ja? Fitnesszentren, also all diese Dinge. Und jetzt, wenn Sie fragen, ja, wie geht man da jetzt auf Zukunftsaussagen, dann muss ich sozusagen überlegen, wie schätze ich die Weiterentwicklung dieser Infrastruktur ein? Ja, und genauso könnte man vorgehen, wenn man jetzt nicht die präventive, sportbezogene Angebotsstruktur sich anschaut, sondern vielleicht die krankheitsbezogene. Also wo wir immer sagen, das ist unser Gesundheitssystem. In Wahrheit ist es natürlich das Krankheitssystem, weil man da nur reinkommt, wenn man krank ist. Ja, und das ist keine Abwertung, sondern ganz im Gegenteil schön, dass es das gibt. Auch auf hohem Niveau kann man auch Zukunftsaussagen machen. Und die Aussagen kann man aber nur machen, wenn man jetzt diese historische Entwicklung betrachtet, dann irgendwie halt diesen kurzen Augenblick, den wir Gegenwart nennen, empirisch sich anschaut und dann schaut so, und wie geht's jetzt von diesem Punkt, wo wir jetzt sind, möglicherweise oder plausiblerweise weiter. Also wenn man das auch als gut bewertet, das kommt noch dazu, es kommen dann auch noch die Wertungsfragen ins Spiel, dann würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg und wir sollten halt zumindest diesen Weg nicht verlassen und nicht allzu viel von dieser Infrastruktur zurückbauen und im positiven Falle das sogar noch ein Stück weiter professionalisieren, weiter ausbauen. Weil das ist ja das, was ich zuerst noch gar nicht erwähnt habe, alle diese Infrastruktureinrichtungen haben ja auch eine ganze Menge an Profis, ohne die funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben ja eine Unzahl an Arbeitsplätzen, die wir schaffen, und diese Leute, die dort arbeiten, müssen natürlich ein Stück professionalisiert werden. Das heißt, das spricht wieder in Richtung Bildung. Und das alles sich zusammen anzuschauen und dann Gesamtaussagen zu machen, das ist eigentlich die Aufgabe guter Zukunftsforschung.
Fokus. Das Leben in seiner ganzen Bandbreite.
In Fokus spricht Reinhold Popp heute darüber, welche Trends uns künftig begleiten werden.
Die Amerikaner haben übrigens da einen besseren Begriff. Die sagen nicht Zukunftsforschung übersetzt, also nicht Future Research, sondern haben da eine Mehrzahl, Futures Research. Was schön ist, im Deutschen gibt es ja leider den Begriff Zukünfte nicht. Also kann man halt erfinden, ist möglich, aber im Wörterbuch finden Sie es nicht. Aber Zukünfte ist schön, weil das sagt eigentlich, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie sich dieses oder jenes in der Zukunft entwickelt.
Sie haben es vorher angesprochen und wenn ich das höre, dann habe ich den Eindruck, ja, die Leute legen mehr Wert auf Prävention. Ist das Ihre Meinung für die Zukunft? Wird sich das fortsetzen? Und wie passt das Bild hinein, das wir immer wieder hören, die dicken Kinder nehmen beispielsweise zu oder die fettleibigen Erwachsenen?
Es ist vielleicht so ähnlich wie etwa, also ich bin jetzt schon in einem Alter, wo ich das noch erlebt habe, dass die Menschen ohne Sicherheitsgurt gefahren sind. Und dann hat es aber eine Entwicklung gegeben, dass man gesagt hat, naja, da sterben eigentlich viel zu viele Leute im Straßenverkehr. Und man hat eine Diskussion begonnen und am Ende gesagt, so jeder muss sich anschnallen. Und wenn Sie jetzt diese Entwicklungen ansprechen, dann schaue ich mir eben immer sofort an, so, und wird dann da etwas gemacht? Also wird im Hinblick auf dieses Problem seitens der zuständigen Stellen, also der Institutionen für Gesundheitspolitik, für der Sportverbände. Das heißt also, wenn ich in einem System lebe, in dem ich den Eindruck habe, ja, hier ist einer der vielen Missstände, die wir immer haben, zu jeder Zeit in der ganzen Welt, dann ist es eben ein Riesenunterschied, ob jetzt ein Staat, ein Bundesland, eine Gemeinde, eine Institution etwas dagegen setzt oder eben nicht. Ja, und da habe ich schon den Eindruck, und haben wir auch aus unseren Forschungen den Eindruck, dass in diesem Lande durchaus Reaktionen auf diese Probleme, auf diese Herausforderungen. Bei all diesen institutionellen oder auch öffentlichen politischen Angeboten ist es natürlich dann immer auch nötig, dass Menschen das annehmen.
Wie wird es jetzt tatsächlich bei der Bewegung, beim Sport weitergehen? Werden wir da verschiedene Gruppen haben, die einen, die gar nichts tun und die anderen, die nach wie vor Fitnesswahn leben und die dazwischen, also wird es alles geben? Was sagen Sie?
Ja, ich glaube, dass wir seit vielen Jahren eigentlich feststellen können, einen gewissen Trend zur Vielfalt. Und das ist nicht nur im Sport und in der Bewegung so, das haben Sie auch im Bereich der Kultur, wo sozusagen eine unglaubliche Breite an Angeboten da ist. Bei dem Sport ist es ja nicht so unähnlich. Wir hatten damals in jungen Jahren sozusagen, gab es in meiner Lebenswelt im Prinzip Sportvereine. Und da mussten sie halt, wenn um 18 Uhr Training war, mussten sie um 18 Uhr zum Training. Also auch als jemand, der nicht Olympiasieger werden wollte, also ganz normales Üben, Gymnastik zum Beispiel. Dann kamen die Fitnesszentren, dank Arnold Schwarzenegger. Inzwischen haben sie im Prinzip in jedem Hotel ab 3 Sternen sozusagen ein Fitnesszentrum, ja, zumindest ein kleines. Dann kamen eben flexible Angebote, dann kam sozusagen der Lauftrend und so weiter. Und jetzt haben sie, oder Leute, die Golf spielen, Leute, die Tennis spielen. Und sie haben nun heutzutage eben all das parallel. Ja? Und die Leute, die also sowas tun wollen, die haben eben viele Möglichkeiten. In der Zwischenzeit haben wir aber eine Entwicklung hin zum Freizeit- und Gesundheitssport. Der macht eben diese Breite aus. Da kann man jetzt noch Skifahren dazunehmen, kann man Schwimmen dazunehmen und vieles andere mehr. Und da spricht, sofern die Infrastruktur sich jetzt nicht verändert, vieles dafür, dass wir in der Zukunft auf diesem Wege auch ein riesiges Stück weitergehen. Also aus meiner Sicht, wenn jetzt Corona-bedingt nicht alles zusammenbricht wirtschaftlich, weil gesundheitlich werden wir das bald in den Griff kriegen, aber dann kommen noch die wirtschaftlichen Folgen. Und wenn wir die auch so halbwegs vernünftig hinkriegen, wovon ich eigentlich eher überzeugt bin, hundertprozentig weiß ich es auch nicht, aber ich glaube fest daran, dann glaube ich, können wir uns das im engeren Sinn des ökonomischen Sichleistens auch leisten können. Werden wir es uns leisten können? Wenn man die Leute fragt und glaubt, was sie sagen, dann würde ich schon sagen, sollten wir jetzt die Horrormeldungen nicht allzu stark auf alle Menschen beziehen, sondern da gibt es halt dann immer eine Gruppe, für die das durchaus zutrifft, dass die gar nichts tun, dass sie zu viel essen, zu süß essen, zu fett essen und sich auch noch zusätzlich nicht bewegen. Aber für den allergrößten Teil der Bevölkerung gilt schon, dass das Bewusstsein da ist. Nur, das Bewusstsein allein reicht natürlich nicht, sondern es ist dann auch wichtig, dass man selber tut. Aber da gibt es wiederum auch sehr viel Motivationsangebot.
Sie haben als einen Trend identifiziert, dass die Lebenserwartung steigen wird. Jetzt ist das nicht sehr überraschend, weil das passiert in den letzten Jahren ständig. Gibt es da was Spezielleres?
Also wir haben faktisch derzeit ungefähr also als Durchschnittswert, wenn man es einmal nicht in Jahren nimmt. Das klingt spektakulärer, wenn man sagt in Stunden. Wir leben derzeit ungefähr 720.000 Stunden. Pro Jahr kommen da ungefähr 2,5 Monate dazu Und das ist ein gewisser Trend, den wir jetzt eigentlich schon seit den 70er Jahren haben. Heute stirbt der durchschnittliche Mann in Österreich mit knapp 80 und die Frauen mit deutlich mehr als 80. Also da ist schon was dazugekommen. Und derzeit sieht es eigentlich auch so aus, dass sich dieser Trend, zumindest in den Ländern, die so aufgestellt sind wie Österreich, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Wenn das Leben länger wird, dann müssen wir uns die Zeit ja anders einteilen. Ja. Früher, vor etlichen Jahrzehnten, hat man gearbeitet und sobald man in Pension ging, dann war bald einmal das Leben zu Ende. Genau. Aber das wird jetzt ja anders sein. Also werden wir länger arbeiten? Werden wir da andere Schwerpunkte drauflegen? Mhm. Was wird sein?
Selbst wenn Sie gleich nach der Schule zu arbeiten beginnen und dann vielleicht sogar mit 65 erst in Pension gehen, was ja für viele Österreicherinnen und Österreicher gar nicht zutrifft. Ja. Selbst wenn Sie das tun und in dieser Zeit durchgehend Fulltime arbeiten, haben Sie nur 10% Ihrer Lebenszeit in der Arbeit verbracht. Jetzt sagen natürlich viele Leute, naja, in der Zukunft muss man natürlich länger arbeiten, das wird wahrscheinlich auch stimmen. Also ganz langsam, moderat wird sich die Lebensarbeitszeit erhöhen. Aber gleichzeitig erhöht sich auch die Lebenszeit. Also die 10%, wenn überhaupt, werden bleiben, wahrscheinlich wird sogar weniger werden. Weil möglicherweise durch Automatisierungsprozesse, die dann ja wieder stark mit Digitalisierung und diesen Themen zusammenhängen, wird es wahrscheinlich sogar in mittelfristiger Perspektive eine weitere moderate Verkürzung der Arbeitszeit geben. Aber alles in allem werden wir diese 10%-Marke für Arbeit nicht überschreiten. Dann haben Sie natürlich noch ein Drittel, das Sie im Bett verbringen. Und dann haben Sie relativ viel Zeit, die natürlich nicht alles in allem Freizeit ist, aber immerhin eine Zeit, die in der Zeitbudgetforschung wird das disponible Zeit genannt. Also eine Zeit, wo Sie relativ frei, relativ ist betont, frei entscheiden können, mache ich das jetzt oder mache ich das? Also brauche ich mich jetzt oder brauche ich mich erst ein bisschen später? Frühstücke ich länger, frühstücke ich nicht so lang oder solche Dinge. Also wo Sie irgendwas essen müssen Sie, aber Sie können es ausdehnen oder in 5 Minuten erledigen. Also diese disponiblen Aspekte. Und die sind im Leben eigentlich in der Zwischenzeit der größte Zeitblock. Das muss man sehr deutlich sehen. Sehr große Zeiteinheit verbringen wir in der Wohnung. Das würde übrigens auch im Hinblick auf Bewegung dafür sprechen, dass wir viele Aktivitäten in Richtung Bewegung und auch Gesundheit in die Wohnung auch ein Stück verlagern werden. Also wo mit unseren Apps dann vielleicht Gymnastik gemacht wird, Leute, die sich's leisten können, das sieht man auch bei den Bädern, ja, die werden sozusagen ihre Bäder zu einem kleinen Wellnesscenter ausbauen. Also das ist sozusagen, wenn man, es wäre auch so bei den interdisziplinären Diskursen mit den Architekturexperten zu reden und wenn man mit denen redet, dann sagen die, naja, seit der Nachkriegszeit haben sich die Wohnungsgrößen verdoppelt und insbesondere das Bad wurde zu einer Oase sozusagen. Das ist nicht nur eine Werbeaussage von den Leuten, die Bäder verkaufen, sondern das ist auch eine Entwicklung. Und in dem Sinne müssen wir viele dieser Dinge zusammendenken, wenn wir eben jetzt nur beginnen, über längere Lebenszeit zu reden. Ja? Also das ist auch so ein Faktor, der spannend ist. Und dann weiß eigentlich niemand ganz genau, wo ist die Grenze nach oben. Die meisten Biologen, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, sagen wahrscheinlich bei ungefähr 120 Jahren Lebenserwartung. Und da sind wir noch relativ weit entfernt.
Wohnen wird wichtiger weiterhin sein?
Sicher wichtiger. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein. Wobei vielleicht Wohnen ja nicht bedeuten muss, dass man dann sein ganzes Leben in der gleichen Wohnung unterwegs ist oder im gleichen Haus. Also da dürfte sich schon eine Entwicklung auch bei uns in Österreich abspielen. Das spielt sich ja in weiten Teilen der Welt schon jetzt ab, aber in Österreich viel, viel moderater, dass man eben einfach öfter im Leben übersiedelt und sich wieder neue Wohnstrukturen schafft. Aber auch dann ist Wohnen eben wieder sehr, sehr wichtig. Wir verbringen immerhin mehr als 60% unserer Lebenszeit in Wohnräumen.
Schlüsselkompetenzen werden künftig gefragt sein, nicht nur Fachwissen. Menschen sollten vernetzt und hinterfragend denken können, emotionale Intelligenz und Stabilität vorweisen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, mit anderen Kulturen umzugehen, verschiedene Sprachen zu sprechen und vieles mehr.
Sie haben die Flexibilität angesprochen. Wird das auch im Job so sein, beispielsweise? Also wenn wir nicht die Wohnung nur wechseln, wird das auch der Job sein? Werden wir, wenn man vom lebenslangen Lernen spricht, bleibt das ein Trend?
Da bin ich mir ganz sicher. Also man sagt dann im Volksmund ja oft so, wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Also wir leben ja nicht schneller, aber die Dinge rundherum verändern sich dann schneller. Und wenn man dabei sein will, zum Beispiel im Job, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als da auch ein Stück mitzuspielen, wenn man nicht rausfallen will. Also da spricht eigentlich nahezu alles dafür, dass es sowas wie eine lebenslange Lernphase geben wird. Das heißt, wenn ich jetzt auch hier wieder den Diskurs beginne über Bildung, dann müssten wir natürlich überlegen, ob wir nicht vielleicht einen Begriff wechseln und zwar sagen lebensbegleitende Bildung. Also eine Bildung, die uns übers ganze Leben begleitet. Das ist aber dann so ähnlich wie Bewegung. Wenn ich da keine Freude von der Kinderzeit weg für Bewegung entwickelt habe oder für Musik entwickelt habe, dann wird das im Rest des Lebens ganz schwer sein, das entsprechend aufzubauen. Wenn man sagen würde, was bedeutet lebensbegleitendes Lernen, dann beginnt das mit neuen innovativen Konzepten im Kindergarten. Oder eigentlich ja noch früher in der Familienerziehung. Denn Flexibilität muss man ja auch ein riesiges Stück früher lernen. Flexibilität heißt ja auch, sich für dieses entscheiden oder für jenes. Ich habe eine Reihe von Möglichkeiten angeboten, muss selbst entscheiden lernen. Und das muss eigentlich früh losgehen. Also insofern wäre da eine Kritik an manchen Entwicklungen im derzeitigen verpflichtenden Bildungssystem verbunden. Und dann müsste man eben überlegen, wie sieht dann dieser lebensbegleitende Lernprozess aus? Und da wird es halt wahrscheinlich auch nicht so sein, dass alle, die was lernen wollen, dann irgendwie zu WIFI, BFI oder Volkshochschule gehen müssen und dort beschult werden frontal, sondern da wird sich wahrscheinlich mehr noch als in den Pflichtschulbereich oder auch in höheren Schulen vieles abspielen im Bereich eines guten, digitalisierten Lernens. Also auch hier wird sich sehr, sehr vieles tun und auch hier wird es flexibler, vielfältiger werden. Also ich glaube, überhaupt der Begriff Vielfalt, der wird so ein magischer Begriff für viele zukünftige Entwicklungen werden.
Sie haben vorher den Kindergarten angesprochen. Mhm. Was stellen Sie sich da vor? Wie soll der Kindergarten der Zukunft sein, damit dieses lebensbegleitende Lernen den Anfang nimmt?
Naja, indem es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote gibt. Etwa auch in die Richtung, die jetzt vielleicht heute nicht das zentrale Thema ist, aber im Zusammenhang mit Arbeitswelt ein großes Thema wäre, nämlich diese Frage, warum entscheiden sich so wenig Mädchen für technische Berufe. Ja. Das geht halt nicht mit 17 bei der Bildungsinformationsmesse, sondern das geht mit 3 oder 4 oder eigentlich noch vorher in der Familienerziehung, nur da kommt man schwerer rein. Aber ab dem Kindergarten, das würde zum Beispiel eben bedeuten, wie kriege ich jetzt hier Angebote, die dann auch für Mädchen so interessant sind, dass sie hier Lust an technischen Zugängen finden. Ja, und vielleicht für Buben spannendes Sozialverhalten sozusagen, weil wir dann auch vielleicht wieder mehr Menschen in der Pflege hätten, die aus dem männlichen Teil der Bevölkerung kommen. Oder eben auch im Kindergarten, wo es ja auch nur, glaube ich, 2% oder 3% Männer gibt. Ja. Also in dem Sinne müsste wahrscheinlich schon im Kindergarten vieles losgehen, was diese Vielfalt der Angebote abbildet und wo dann sozusagen nicht mehr so viel gestaltet wird quasi von der Kindergartenpädagogin im Sinne des direkten Gestaltens, sondern eben des Gestaltens von Rahmenbedingungen, wo dann dieses zur Verfügung steht, jenes zur Verfügung steht. Kinder wechseln ja dann schnell auch ihre Interessen und machen dann halt dieses einmal und jenes und Kindergartenpädagoginnen können dann sagen, aha, interessant, schau, hast du dich jetzt für das entschieden, schön. sieht man, das ist nicht nur Bubengeschichte, sondern das ist auch Mädchengeschichte, hier was zu bauen, ganz wunderbar. Und so müsste das natürlich dann in den weiteren Schultypen weitergehen, viel mehr Projekte, viel weniger ausdifferenzierte Fächer, viel mehr Schwerpunktsetzung ab einem bestimmten Alter, wo man halt sagt, was ich ab 14, 15 kann man sich dann halt entscheiden, ich möchte mehr ins Musische, ich möchte mehr ins Sportliche, ich möchte mehr in diese oder jene Richtung gehen. Und das haben wir in unserem System nur sehr begrenzt. Ja. Und das wäre aber etwas, wo man lebensbegleitendes Lernen beginnen muss. Und dann eben natürlich auch selbstorganisierte Lernprozesse über digitalisierte Tools, die ja, wie wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, im Prinzip unterentwickelt sind in unserem Schulbereich. Also was wirklich lustig ist, mit denen zu lernen. Also nicht jetzt irgendein Skriptum, das halt dann quasi statt ausgedruckt am Bildschirm zu lesen ist. Ja.
Glauben Sie, dass der Mensch in Zukunft selbstständiger werden muss?
Ja, das ist ja ein Riesenprozess, den wir schon die letzten Jahrzehnte haben. Also das hängt ja mit diesem großen Individualisierungstrend zusammen, der ja
auch damit, dass der Staat nicht mehr alles leisten kann, denke ich.
Ja, ich meine, er leistet ja jetzt auch nicht alles. Also das meiste müssen ja die Menschen dann eh selbst hinkriegen. Aber dass der Staat natürlich auch zukünftig sich um Bildung kümmern muss, um das Gesundheitssystem kümmern, also eigentlich ums Krankheitssystem zumindest kümmern muss, um das Sozialsystem sich kümmern muss, was wir jetzt in der Corona-Krise auch gesehen haben, wie segensreich das ist, dass wir das haben. Das wird schon so sein. Aber es ist ja auch jetzt so, dass die allermeisten Problemlösungen müssen die Menschen ja für sich selber gut hinkriegen. Ja. Und das wird sich in der Zukunft sicher fortsetzen. Und das ist auch ein Trend, den wir, wie gesagt, seit einigen Jahrzehnten haben. Es gibt nicht mehr die Obrigkeit sozusagen oder die Standeszugehörigkeit, wie es früher war, vor, wie man sich zu verhalten hat, wie man zu denken hat, was man zu kaufen hat und so weiter, sondern sie müssen individuell entscheiden. Das ist ja mit ein Grund für viele Krisen, in die Menschen auch hineinschlittern. Also es bräuchte zum Beispiel keine Psychotherapie, wenn es nicht diese Individualisierungstendenzen gäbe, die uns ja permanent im Leben vor die Aufgabe stellen, uns zu entscheiden. Also denk mal, Partnerwahl etwa. Ja, ich meine, das wurde noch bis vor einigen Jahrzehnten und wird jetzt noch in vielen Teilen der Welt den jungen Leuten abgenommen, indem die Eltern eben entscheiden, wer denn da zusammenkommt, aus familienpolitischen Gründen sozusagen. Das müssen wir jetzt ganz selbstständig entscheiden und viele würden sagen, na schön, dass wir selbst entscheiden können. Ja, aber wir müssen entscheiden. Ja, wir müssen Berufsentscheidungen treffen, wir müssen Bildungsentscheidungen treffen, wir müssen die Entscheidung treffen, Kinder ja, Kinder nein, wenn, dann wie viele und wie erziehen wir die? Ja, wir müssen entscheiden, wie ernähre ich mich, wie halte ich mein Gewicht halbwegs, so dass es gesund ist. Das sind unglaublich viele, also eigentlich tausende Entscheidungen, die wir pro Jahr treffen müssen. An das denken wir gar nicht, so macht man halt dann. Aber wir müssen sie treffen. Das mussten Menschen in früheren Jahrhunderten nicht tun, weil für sie gedacht, entschieden wurde, weil vieles durch Sitte, durch Ordnung, durch Klasse und entsprechende Strukturen eben entschieden, vorentschieden wurde.
Das würde eigentlich auch bedeuten, dass wir genau dieses Augenmerk bei der Kindererziehung auch setzen sollten.
Unbedingt.
Also selbstständige und selbstbestimmte Kinder zu erziehen.
Genau. Und das, glaube ich, würde Menschen noch stärker hervorbringen, als wir es jetzt schon haben. Wir haben es ja jetzt schon viel mehr als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Aber würde Menschen hervorbringen, die dann wissen, okay, es kommt einfach auf mich an. Und die würden dann auch im Hinblick auf Zukunft wissen, dass die nicht auf uns zukommt, wie der Begriff ein bisschen suggeriert, sondern dass wir da zumindest was mitgestalten können. Wir können nicht ganz allein gestalten, wie sich Österreich entwickelt oder Vorarlberg entwickelt, aber wir können durchaus für unser Leben viele, viele Weggabelungen so entscheiden, dass wir dann auch den richtigen Weg gehen.
in den letzten Wochen und Monaten, gerade in der Corona-Zeit, gab es dann immer wieder Stimmen, die haben gesagt, wir haben genug. Mhm. Also diese Coronavirus-Zeit hat gezeigt, wir sind unendlich gereist. Es war zum Teil sehr billig, wir haben viel gemacht, wir haben viel gesehen. Das war jetzt auch so ein bisschen ein Punkt, um zu sagen, stopp, wir haben eigentlich schon genug. Wie sehen Sie das? Gibt es da einen Trend in der Zukunft, so sich wieder mehr zu bescheiden?
Da wird sehr viel gestritten und diskutiert, auch in wissenschaftlichen Kreisen derzeit. Ich kann jetzt nur sagen, was ich persönlich als richtig einschätze. Ich bin ein großer Freund der Vorstellung, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und wenn jetzt solche, also Gewohnheitstier sage ich jetzt so alltagssprachlich, ja. Also man könnte auch sagen, dass der Mensch
sich nicht gern verändert,
wahnsinnig viele Mühen darauf verwendet hat, seinen Lebensstil sozusagen so herzubasteln, wie er ihn halt gerne hat. Das hat auch, wäre dann ein anderes Thema, viel damit zu tun, dass wir auch viele, viele Ängste erleben, wenn wir von diesem Lebensstil weg uns wegbewegen oder von diesen Gewohnheiten wegbewegen. Sodass ich eigentlich der Meinung bin, dass wir nach dieser Krise sehr, sehr schnell wieder Sehnsucht nach der alten Normalität kriegen werden. Und da ist auch ganz auffällig, ich weiß nicht, ob es Ihnen bei den Politikergesprächen im ORF aufgefallen ist, ich habe keines dieser Politikergespräche gesehen, wo nicht mindestens 3 oder 4 Mal, und zwar von allen Politikern, vom Kanzler glaube ich noch ein bisschen öfter, der Begriff...
Und Politikerinnen.
Politikerinnen natürlich auch, die Aussage kam, alte Normalität. Ja, eine Zeit lang hat man von neuer Normalität gesprochen. Dann hat man aber wahrscheinlich über Umfragen gesehen, die Leute wollen gar keine neue Normalität, sondern die alte möglichst wieder zurück. Ich bin fest davon überzeugt, dass vieles dem ähneln wird, wie es vor Corona war. Und die Leute in 5, 6, 7 Jahren sagen, was war denn da 2020? Ah ja, genau, da war die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Ah ja, und Corona war dann auch noch, ja.
Sehen Sie in irgendeinem Forschungsbereich eine radikalere Veränderung oder wird alles sich so ein bisschen weiter bewegen, wie schon gehabt?
In den Forschungsbereichen sehr wohl. Vielleicht, wenn es um Fortsetzung von Trends geht, dann wahrscheinlich in die Richtung, dass man leider, sage ich aber jetzt dazu, weiterhin setzen wird auf Naturwissenschaft und Technik, ganz besonders, was allerdings wahnsinnig wichtig ist, da bin ich ja voll dafür, aber vielleicht zu stark den ganzen kulturgeisteswissenschaftlichen Bereich noch mehr abbaut, als man das schon bisher getan hat. Auch das ist ja so eine historische Entwicklung. Das finde ich sehr schade, weil gerade jetzt im Hinblick auf viele Dinge, die wir angesprochen haben, können Sie mit Naturwissenschaft und Technik allein eigentlich nicht zu guten Ergebnissen kommen.
Herr Dr. Popp, mit welchen Gefühlen denken Sie an die Zukunft?
Naja, ich bin eigentlich ein, sage ich mal, sowas wie ein wachsam gelassener Optimist. Aber wachsam, ich sage bewusst nicht achtsam, weil das auch in der Zwischenzeit schon ein bisschen ins Esoterische reingerutscht ist, dieser Begriff. Aber wachsam im Hinblick auf viele Entwicklungen, beobachtend, schauend, aber im Großen und Ganzen, weil ich hier im schönen Österreich lebe, sage ich optimistisch. Wenn ich in anderen Weltteilen leben würde, würde vielleicht mein Optimismus nicht so groß sein. Aber ich persönlich gehöre schon zu denen, die sagen, vieles von dem, was wir jetzt auch diskutiert haben, ob es Gesundheit ist, ob es Gleichberechtigung, Gleichstellung ist, ob es dieses oder jenes ist, da sind wir in so vielen Bereichen aus meiner Sicht richtigen Wegen unterwegs. Und vielleicht, wenn man älter wird, hat man vielleicht auch nicht mehr so den Eindruck, es muss alles extrem schnell gehen und hat vielleicht auch dazugelernt, dass fast alle großen Entwicklungen halt Zeit brauchen.
Danke für das Gespräch.
Bitte.
Das war's für heute. Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Danke für Ihr Interesse.